Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Guten Morgen und willkommen auf DRS 1. Sind Sie ein Krimi-Fan? Lesen Sie Krimi-Bücher oder schauen Sie Krimiserien im Fernsehen? Wenn Sie im Fernsehen die Krimiserien schauen, dann kennen Sie sehr wahrscheinlich die CSI-Serie. CSI New York, CSI Las Vegas, CSI Miami. Das sind die Krimiserien, wo man innerhalb von einer halben Stunde mit allermodernster Technik der Täter überführt. Und am Schluss ist ganz klar, sind alle glücklich. Ausser der Täter. Mit der Forensik bringt man all die Resultate stand, die eben im Fernsehen ein bisschen kitschig daherkommen. Aber heute sind wir in der Forensik in Zürich, im Forensischen Institut Zürich. Ich stehe jetzt vorne aussen bei dem Gebäude, das einfach mal gross angeschrieben ist mit Kriminalpolizei. Und ich gehe jetzt da einmal rein beim Eingang Besucher, vorbei schon an einer ersten Kontrolle. Der Tibor Ziegling ist da. Guten Morgen, Herr Ziegling. Mein Name ist Spiess, der es heisst. Darf ich jetzt Ihnen ohne, dass ich irgendwie muss Fingerabdrücke geben muss?
Guten Morgen, Frau Spiess. Nein, Fingerabdrücke müssen Sie keine geben. Eigentlich müsste jetzt noch schnell einen Ausweis sehen. Aber ich gehe davon aus, dass das Mikrofon echt ist und dass Sie wirklich von der SI sind.
Also gut, dazu stellen Sie der SI, dann gehören Sie es. Delfine? Danke vielmals. Gut, dann gehe ich jetzt hier rein. Und wir lernen in den nächsten beiden Stunden Treffpunkt einen Teil der Arbeit der Forensik kennen. Ich gehe jetzt gerade rauf und gehe mal schauen, was mich da alles erwartet, bis um 11 Uhr auf der SI.
Free electric band.
Verbrechen systematisch analysieren und rekonstruieren. Das ist einmal ziemlich kurz zusammengefasst die Arbeit der Forensik. Ich bin im Forensischen Institut Zürich an der Zeughausstrasse und bin jetzt auf in den dritten Stock und stehe jetzt da vor dieser Tafel, wo steht Forensisches Institut Zürich mit den Öffnungszeiten. Und etwas, was mich wirklich wundert, ist, ob die Leute, die hier arbeiten, eben auch Krimis schauen. Beim Tatort oder bei diesen CSI-Serien ein bisschen etwas abschauen, wo eben die Forensik im Mittelpunkt steht. Und am besten frage ich das gerade unseren Gastgeber hier am Forensischen Institut Zürich. Es ist der Geschäftsleiter, der Peter Pfefferli. Herr Pfefferli, schauen Sie Krimi à la Tatort oder CSI?
Die spannenden schaue ich auch. Und vor allem dann, wenn man bis zum Schluss nicht weiss, wie kommt es raus und wer ist der Täter.
Aber das Blöde ist ja bei einem Krimi, wenn man ihn anfängt zu schauen, weiss man nicht wirklich, ob er spannend ist. Bleiben Sie ja mit gleich dran.
Ja, manchmal stelle ich auch ab.
Was hat es mit der Realität zu tun, was wir im Fernsehen sehen? Die vielen Bildschirme, wie das rassig geht, die Fingerabdrückvergleiche, das wird einem schier schwindelig. Was hat es zu tun mit der Realität?
Die Realität ist schon, dass die Wissenschaft heute die Kriminaltechnik eine zunehmend wichtige Rolle spielt. Und dass man eben auch die verschiedenen Möglichkeiten, die wir heute haben, vom Fingerabdruck bis zu ganz anderen Sachen noch, chemisch, technisch, physikalischer Art, dass wir die heute zielbewusster einsetzen als früher.
Aber eben, das geht ja relativ rassig in so einer Fernsehserie. Die Frauen sehen immer super aus und mit Stöckelschuhen unterwegs. Die Männer sehen auch gut aus. Gut, ihr da auch, abgesehen davon. Aber die sind immer in den Krawatten und geschallt. Und das ist schon etwas, wo man muss sagen, nein, eigentlich sitzt man in einem Büro und macht seinen Job, oder?
Nein, gar nicht. Eigentlich müssen wir die Spuren dort holen, wo es anfängt. Das ist am Tatort. Und dort in einer Krawatten und Stöckelschuhe ganz sicher nicht mehr gefragt. Und dort müssen wir dann mit den entsprechenden Hilfsmitteln aller Art können für die erste, wichtigste Phase von der ganzen wissenschaftlichen Arbeit die Spuren suchen, sichern, nachher können wir dann auskommen.
Also wir haben so verschiedene Themenbereiche, eben Fingerabdrücke zum Beispiel, DNA. Was gibt es sonst noch für Arbeitsbereiche da bei Ihnen im Institut?
Das geht, wie gesagt, von klassischen Sachen, Fingerabdruck, Schuhabdruckspuren. Das geht von allen Arten von Mikrospuren. Da kann man sich darunter kleine Fasern vorstellen, die hängen bleiben. Bei der Begegnung von einem Delikt, von einem Verbrechen. Das geht über Verkehrsunfallspuren, das geht über Schiessspuren, bis zu ganz anderen Sachen noch, Rekonstruktionen, digitale Untersuchungen und so weiter und so fort.
Und ein paar von diesen Stationen, von diesen Analysen schauen wir uns an bis um 11 Uhr in unserer Sendung Treffpunkt. Was sind denn das für Leute, die hier arbeiten? Was haben sie für eine Ausbildung?
Die ca. 150 Mitarbeiter, die wir hier im Institut haben, das geht von Polizistinnen und Polizisten über Techniker, Laborantinnen und Laboranten bis zu Wissenschaftler, Physiker, Chemiker und Forensiker.
Also sind wir nicht zwingend zuerst bei der Polizei gearbeitet haben, irgendwie im Ausseneinsatz, das nicht?
Wir brauchen beides. Wir brauchen Leute, die polizeiliche Erfahrung mitbringen, die vor allem in der polizeilichen Phase Spurensuche, Spurensicherung noch ihre langjährige Erfahrung einbringen können. Und wir brauchen auch Wissenschaftler, die nachher für die technischen Abklärungen im Labor noch ihr sehr gezieltes Know-how einbringen können.
Das sind ganz verschiedene Berufe, die hier zusammenkommen im Forensischen Institut. Was ist die Grundvoraussetzung jetzt vom Charakter? Also ich sage jetzt, braucht er einfach eine Spürnase. Müssen das gewundrige Leute sein?
Das braucht es ganz sicher. Die Spürnase, um am Tatort draussen sich eigenverantwortlich ein Bild machen, wo können sie da Spuren haben, mit was können sie die Spuren auch zum Reden bringen. Und auf der anderen Seite braucht es auch die Wissenschaftler, die nachher können sagen, da können wir etwas machen. Und da müssen wir wissenschaftlich nachher dieses und jenes einsetzen.
Und wie ist es mit der Fantasie, die man braucht?
Die braucht es immer. Weil wir müssen immer möglichst breit an die Lage herangehen und können alle Arten von Varianten mal durchspielen, bevor wir dann entscheiden können, so, da haben wir einen sachbeweislichen Ansatz.
Peter Pfefferli, Sie sind Geschäftsleiter vom Forensischen Institut in Zürich. Sie haben auch eine Spürnase. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass Sie da arbeiten. Wie sind Sie dazu gekommen, zu der Forensik?
Vor über 30 Jahren mit dem Wunder, was gibt es, was nicht ganz alltäglich ist. Und dann entdeckt, da gibt es die Forensik. Dann zumal schon ein kleines Spezialthema gewesen. Und heute immer noch. Und mit das Interesse an der Vielseitigkeit, an der Breitbandigkeit von der Thematik, von draussen polizeilich bis zu denen wissenschaftlich, technisch, mit sehr vielen und immer neuen Fragestellungen.
Ist es ein Erfolg, wenn man kann sagen, man kann ein Verbrechen aufklären, man kann am Abend zum Büro aus und sagen, wir haben wieder zwei, drei Verbrechen können mithelfen aufzuklären?
Das wissen wir meistens so schnell und so direkt nicht. Wir können jetzt direkt mithelfen, aber können sagen, wir haben Spuren gefunden, Wir probieren, die Spuren zum Reden zu bringen und damit einen kleinen Beitrag zu leisten zur ganzen Untersuchung, die nachher noch weiterlaufen.
Sie haben eine Schulung gemacht beim FBI. Sie haben auch dort mal ein bisschen reingeschaut. Bei den amerikanischen Kollegen ist das ganz anders wieder hier in Zürich.
Nein, es arbeiten echt weltweit alle gleich mit den gleichen Möglichkeiten und mit den gleichen Grenzen. Unterschiedlich, je nach Land, halt, Art und Weise, wie man es einsetzt, am Ereignisort, am Tatort. Wissenschaftlich ist das heute ziemlich etwa überall das Gleiche.
Also da wären wir wieder bei den Fernsehserien. Die Amerikaner oder Scotland Yard in England, die kochen auch nur mit Wasser.
Die kochen auch nur mit Wasser. Und wir hier in Zürich kochen mit sehr gutem Wasser.
Danke vielmals, Peter Pfefferli. Er ist der Geschäftsleiter vom Forensischen Institut in Zürich. Gewundrige Leute arbeiten also hier, Spürnase. Und eine so eine gewundrige Kollegin habe ich auch. Martina Schneider, Produzentin von dem Treffpunkt. Sie ist sehr gewundrige und sie hat tatsächlich mit auf so eine Spurensuche. Zusammen mit einem Kriminaltechniker ist sie an einen Tatort und hat ihn dort bei der Arbeit begleitet. Wie das tönt, das hören wir im nächsten Teil von unserem Treffpunkt.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever. When we kiss us, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. Give me fever. With his kisses, fever. When he holds me tight, fever. I'm his missus. Daddy, won't you treat him right. Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever. Be it Fahrenheit or centigrade, they give you fever. When you kiss them, fever. If you live, you learn. Fever, till you sizzle. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way.
Das ist ein Treffpunkt auf DRS1. Wir sind im Forensischen Institut Zürich zu Gast, blendet jetzt aber ein paar Wochen zurück. Als ein Sicherheitsmann in der Nacht seinen Rundgang gemacht hat bei einer Autowäscheanlage, hat er gesehen, dass die Türen aufgebrochen ist und sofort hat er die Polizei gerufen. Die Kantonspolizei Zürich ist ausgerückt, hat den Tatort abgesperrt und dann den Kriminaltechniker dazugeholt. Das ist das Thema, das allfällige Spuren sichert. Und Martina Schneider hat dem Fabian Kern dürfen über die Schulter schauen. Sie steht vor der aufgebrochenen Eingangstür.
Es ist da ein rotes Klebeband vor dieser Tür. Spurensicherung gesperrt steht drauf. Wie gehen wir jetzt dran an?
Also wir machen zuerst ein paar Fotografien von der unveränderten Tatortsituation, weil wir nachher bei der Spurensicherung selber auch die Sachen verändern. Aber dass wir, falls ein Täter gefasst wird, ihm könnte Vorhalt machen, wie es war, wie der Tatort war, tun wir zuerst die ganze Situation bannen auf Bilder und machen uns nachher dran, an den einzelnen kleinen Orten die Spuren zu sichern. Das Bild von der Türen ist relativ typisch. Wir haben Spuren von Flachwerkzeugen, wo die Türen aufgewuchtet worden ist, ein Schraubenzieher oder irgendein Geissfuss. Wir gehen jetzt um die Tür herum. Es ist nebenan ein grosses Rolltor, wo die Autos sonst in die Weststrasse fahren und machen das Gleiche mit diesen Übersichtsaufnahmen vom Tatort Inneren. Das, was wir können, wenn später bei der Spurensicherung noch etwas auffällt, was ich wichtig finde, dann mache ich dort noch Detailaufnahmen dann machen von dem. Wie mir mein Kollege gesagt hat, ist hier ein Tresor weggekommen und wir sehen jetzt auf dem Keramikboden sieht man gut die Schleifspuren von dem Tresor, wo es einen Farbabrieb gegeben hat und die führen zu deren aufgebrochenen Türen. Auch das ist etwas, das wir nachher ausmessen und genau dokumentieren.
Kann man jetzt schon aufgrund zum Beispiel von diesen Spuren sagen, ob das ein oder mehrere Täter sind? Haben Sie da schon eine Vorstellung?
Wir gehen davon aus, der Tresor wird nicht nur 20 Kilo schwer gewesen sein. Und dann gehe ich davon aus, dass es mindestens zwei Täter gewesen sind und ein Fahrzeug benutzt worden sind, zumal wir vor der Tür auch keine von diesen Schleifspuren von diesem Tresor am Boden haben.
Die Fotos sind gemacht, jetzt geht Fabian Kern zu seinem Koffer, wo er alles drin hat, was er für die Spurensicherung braucht. Handschuhe zieht er als erstes an. Und zwar vorsichtig, dass nicht schon eigene Hautschuppen an den Händchen hängen bleiben. Schließlich will er ja nicht seine eigenen Spuren legen. Obwohl wir ein gutes Tageslicht haben, schaut er die Türe mit einer Taschenlampe genau an.
Ich kann mit dieser Taschenlampe kann ich Gegenstände aus verschiedenen Winkeln beleuchten. Ich kann das Licht ganz spitz drauf geben, ganz flach drauf geben. Eine Spuren sieht man im Streiflicht, wie wir sagen. Die anderen Spuren sieht man besser, wenn man direkt drauf leuchtet. Und so erlaubt es mir, den Gegenstand zu beurteilen und auch zu sagen, es ist ein guter Spurenträger oder nicht.
So wie es aussieht, hat es an der Tür keine Fingerabdrücke. Möglicherweise haben die Täter Händchen angehabt. Aber die Bruchspuren, die erzählen dem Kriminaltechniker eine Geschichte.
Ich war früher mal Schreiner und weiss, was es braucht, um so eine Beschädigung anzurichten. Man muss dabei arbeiten und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand abrutscht mal mit dem Werkzeug, die ist da sehr gross. Und ich habe jetzt geschaut, ob es verschmierte Spuren hat auf dieser Türoberfläche, die frisch sind, wo keinen Staub drauf haben, wo man könnte sagen, das ist neu. Gleichzeitig habe ich es beurteilt, was für ein Werkzeug das verwendet worden ist. Ich gehe jetzt mal so auf den ersten Blick davon aus, dass man zwei verschiedene Flachwerkzeuge verwendet hat. Und zwar ein schmales, ca. 6 bis 8 mm wird das sein. Das könnte ein Schraubenzieher gewesen sein. Und dann noch etwas breiteres, ca. 20 mm, wo entweder ein grosser Schraubenzieher oder zum Beispiel ein Geissfuss war.
Die Werkzeuge haben die Türen stark beschädigt und wahrscheinlich sind auch kleine Teile der Werkzeuge abgespickt und an den Türen hängen geblieben. Spuren, die Fabian Kern mit einem Klebband einfängt.
Ich tue jetzt das Kleberli an diesen verschiedenen Werkzeugspuren reindrücken, dass ich auch das kleinste Teil, das hier zurückgelassen worden ist oder übertragen worden ist, sichergestellt wird. Das bleibt jetzt kleben. Das Klebband tue ich anschliessend zusammenfalten und die Klebstelle tut mir dann die Spur auf lange Zeit konservieren.
Und sollte das Werkzeug einmal gefunden werden, kann man es so dem Fall eventuell zuordnen. Der Fabian Kern war das, der bei einem Einbruch bei einer Wäscheanlage Spuren gesichert hat und auch auf Fingerabdrücke hat er gehofft. Ein bisschen später mehr dazu im Treffpunkt.
als hätten wir die Zeit nie gekannt. Wir haben vergessen, was uns mal verbunden hat. Mit jedem Jahr sind wir uns mehr fremd. Geht es uns echt so gut, dass wir gar keine Träume mehr haben? Was uns noch zusammen hat, ist dank Staline gsi. Das ist doch das, was wir nicht will. Wie schon noch, himmlisch sind wir alle zusammengekommen. Das Leben hat uns beide Wunder genommen. Wir haben uns so gern gehabt. Wo ist die Liebe gekommen? Heute tun wir uns so furchtbar schwer. Zank um jede kleine Kind. Herz lehnt nicht mehr höher, wenn wir zusammen sind. Ich hab Angst, wir schaffen es nicht. Wie schon noch, himmlisch sind wir alle zusammengekommen. Das Leben hat uns beide Wunder genommen. Wir haben uns so gern gehabt. Wo ist die Liebe gekommen? Wir hier als Maul doch so gern gehabt. Wer hat uns die Liebe genommen?
Ist der Treffpunkt auf dem Eis, der Spuren sind wir auf der Spur im Forensischen Institut Zürich. Vor ein paar Wochen ist ein Einbruch passiert in eine Autowäscheanlage. Die Täter haben einen Tresor aus dem Büro gestohlen und der Kriminaltechniker Fabian Kern hat Spuren genommen von den Einbruchwerkzeugen. Zuerst bei der Eingangstüre, wo sehr wahrscheinlich mit zwei Schraubenzieher aufgewuchtet worden ist. Fußabdrücke hat es auf der Keramikkachel von dieser Wäscheanlage so viel gehabt, dass es sich wirklich nicht lohnen würde, etwas zu finden, das könnte zu einem Täter gehören. Und auch mit den Fingerabdrücken ist es schwierig. In dem Büro, wo der Tresor weggekommen ist, gehen ein Haufen Angestellte ein und aus. Martina Schneider.
Und nicht nur das. Der Kriminaltechniker Fabian Kern vermutet, dass Täter Händchen angehabt haben. Vielleicht sind Täter aber unvorsichtig gewesen, was doch tatsächlich noch Guetzli gegessen haben aus einem Guetzli-Sack, was sie im Büro gefunden haben.
Der Sack von diesen Guetzli, von dem Angestellten, wo die Täterschaft gegessen hat, den tue ich mitnehmen und dann im Labor tue ich den begutachten und sehe eventuell dort, ob es einen Fingerabdruck drauf hat.
Und vielleicht hat es sogar noch DNA-Spuren dran. Jedenfalls kommt der Sack drum in einen Papiersack und auf keinen Fall in einen Plastiksack.
DNA-Spuren gehen kaputt, sobald sie keinen Sauerstoff mehr bekommen. Sie verschimmeln. Es wird in der kürzesten Zeit wird das vernichtet. Darum nehmen wir Papiersäcke, weil die schnaufen, die sind luftdurchlässig und lassen es zu, die Spuren auch erst in ein paar Tagen anzuschauen und zu beurteilen. Was ich vielleicht noch sagen möchte, den Sack lange ich jetzt nicht so an, wie eine Täterschaft auch angelangt hat. Das heisst, ich probiere den an einem möglichst unmöglichen Ort anzulangen, um allfällige Spuren nicht zu vernichten.
Und der Guetzli-Sack, der ist jetzt bei mir und beim Beat Keller. Der Beat Keller ist Kriminaltechniker, Sachverständiger vom Fingerabdrucklabor. Und in dem Labor bin ich jetzt. Herr Keller, danke vielmals, dass wir reinschauen dürfen. Sie haben ein wunderbares Schössli an, also so eine Laborschurz halt. Jetzt muss ich auch eine anlegen, oder?
Ja. Ich freue mich, dass ich Sie hier begrüssen darf im Spurenlabor Chemie. Wir befinden uns jetzt in einem Labor, wo wir vor allem Fingerabdruckspuren auf Gegenstände sicherstellen, wo einerseits am Tatort von unseren Kriminaltechnikern sichergestellt werden, aber auch aus externen Stellen stammen, wie eine Spezialabteilung der Polizei oder Untersuchungsbehörden usw.
Und ich sehe jetzt aus wie der Geist Hüli-Hüli in dem schönen Mäntel. Herr Keller, eben der Plastiksack, den wir hatten, beim Tatort, wo ist jetzt der? Wo haben Sie den hingetan?
Den haben wir hier in dem Spurenlabor. Aus zeitlichen Gründen habe ich die Untersuchung bereits vorgenommen, weil das einfach nicht würde lange, weil der ganze Prozess würde etwa eine halbe Stunde bis drei Viertelstunde dauern. Und darum habe ich den Prozess bereits absolviert.
Aber können Sie Ihnen kurz zusammenfassen, den Prozess, was da passiert? Ich meine, eben, wir stehen hier in einem Labor und das sieht jetzt einfach aus wie ein typisches Labor. Es stehen überall Fläschchen rum. Und dann hat es noch so komische Mikrowellenherd, Öfen, keine Ahnung, was das ist. Ist der Sack, der Guetzli-Sack, dort drin gewesen, in so einem Ofen?
Das ist richtig. Wir haben eigentlich immer, wenn wir einen Gegenstand überkommen, müssen wir mal beurteilen, was hat er für eine Oberfläche hat, mit welcher labortechnischen Methode müssen wir den untersuchen, sodass wir die grösste Chance haben, zum Fingerabdruckspuren zu sichern darauf.
Und dann kommt der eben da, wird der irgendwie mit einem Material behandelt dann?
Genau, das ist ein eigens für kriminaltechnische Zwecke entwickelter Schrank. Das nennt sich Cyanacrylat-Bedampfung. Und Cyanacrylat, das kann man sich gut vorstellen, ist eigentlich nichts anderes als ein Sekundenkleber, wo man erhitzen. Und dann gibt es einen Dampf. Und das tut sich dann mit der Restfeuchtigkeit vom Fingerabdruck verbinden und zeigt für uns einen weißen Abdruck.
Okay, das ist also mit Dampf, da kann man nicht sagen, es ist eine Mikrowelle, sondern wie das Dampfbad in der Sauna.
Ja, kann man so ein bisschen volkstümlich mit dem vergleichen.
Das haben Sie jetzt schön gesagt, ein bisschen volkstümlich. Also, der ist jetzt dort rein gewesen. Hat man jetzt schon etwas entdeckt? Haben Sie schon gesehen, dass da Fingerabdrücke dran sind? Oder sieht man das nicht von bloßem Auge?
Von bloßem Auge sieht man das nicht. Also, wir schauen nach dem ersten Entwicklungsvorgang, schauen wir mal, ob es etwas drauf hat, in welcher Qualität hat es Spuren. Und wenn wir das feststellen, dann schauen wir das mit einem luminisierenden Mittel, also wo die Spur zum Leuchten bringt, weiter behandeln. Und für das müssten wir jetzt in eine Dunkelkammer gehen und mit dem entsprechenden Licht anschauen.
Das machen wir doch. Eine Frage habe ich noch im Zusammenhang mit dem Dampfbad oder mit dem Dampfschrank. Da kann man ja Plastiksäcke rein tun, das ist mir klar. Aber was ist mit den Oberflächen oder Materialien, wie zum Beispiel Karton, wo man Fingerabdrücke dran vermutet? Das kann man nicht in den Dampf hineinhängen.
Das ist richtig. Für das müssen wir eben die Oberflächen zuerst einmal beurteilen, schauen, um was für einen Gegenstand es sich handelt. Und dort würden wir jetzt eine von den chemisch nassen Methoden anwenden, wie in Dandion und andere, die wir zur Verfügung haben. Also für das scheidet der Cyanacrylat-Schrank aus.
Also man hat da verschiedene Methoden. Und jetzt gehen wir zusammen mal in die Dunkelkammer hinterher. Mal schauen, ob man jetzt tatsächlich etwas sieht auf dem Gutsli-Sack. Da bin ich jetzt wirklich gespannt. Und das ist also der Originalsack, den man dort von dem Überfall oder von dem Einbruch gefunden hat. Gut, jetzt sind wir da in einer Dunkelkammer rein. Im Moment haben wir noch Licht. Ich mache jetzt da mal den Vorhang zu. Und jetzt ist einzig noch die Lichtquelle, die dann eben die Fingerabdrücke zutage bringt. Was ist es für Licht, Herr Keller?
Das ist angeregtes Licht in einem gewissen, also sichtbares Licht im Nanometerbereich von 450 bis 520 Nanometerbereich. Es wirkt für unser Auge grün und das ist dann abgestimmt auf die chemische Methode, die wir angewendet haben.
Und wir haben jetzt nicht irgendwie eine Spezialbrille anlegen?
Doch, das bedingt, dass wir uns das Auge eigentlich jetzt auf das anpassen. Das muss eine entsprechende Brille sein, und ich Sie jetzt bitte, die mal anzulegen.
Gut, also man legt die Brille nicht an, um die Augen zu schützen, sondern man legt sie an, dass man dann auch wirklich etwas sieht. Gut, das mache ich jetzt einmal. Mal da ein bisschen Kopfhörer noch geschwind wegnehmen. Und dann hier hinten anziehen. Das ist wie bei einem Skihelm. Da hat es hinten dran so ein Rädchen, wo man kann... Aha, okay. Also, ich sehe orange jetzt. Ist das richtig?
Das ist richtig. Die wirkt orange fürs Auge. Mhm. Aber so, dass man dann die Spuren leuchtend sieht und die Hintergrundgeräusche, wie die Bebilderungen, Schriften und so weiter, eigentlich kann eliminieren damit und nur noch die Spur, die wir eigentlich ja suchen wollen, zum Vorschein bringen.
Also ich sehe jetzt da tatsächlich so Sachen, die leuchten. Allerdings habe ich nicht das Gefühl, dass ich nach einem Fingerabdruck aus. Wie schätzen Sie jetzt das ein, Herr Keller?
Ja, das macht jetzt wahrscheinlich das geschulte Auge von mir. Für mich steht jetzt gerade fest, wo die Fingerabdrücke sind und in welcher Qualität.
Also, das müssen wir jetzt aber zeigen, wo die Fingerabdrücke sind. Können Sie da drauf langen oder dürfen Sie jetzt nicht?
Mal schon, oder? Ich darf nicht auf Fingerabdrücke selber langen, weil die sind auch sehr schnell zerstörbar. Also. Ich habe das jetzt einmal hier unter das Licht.
Ja.
Und jetzt in dem Bereich, wo es einen hat.
Ja. Ah, ja. Oh ja, oh ja. Jetzt sehe ich ihn auch. Aber das ist ein schöner, oder?
Das ist sehr ein schöner, ja. In der Regel haben wir die Qualität natürlich nicht, weil der Täter ist ja auch unter einem zeitlichen und unter einem physischen Druck und nimmt leider nicht Rücksicht für uns, sodass wir auch eine gute Qualität haben in aller Regel.
Das wären die dummen Verbrecher, die noch extra am Fingerabdruck draufdrücken. Was machen Sie jetzt mit dem, Herr Keller? Wir sehen jetzt, da hat es einen Fingerabdruck drauf. Was passiert jetzt als weiterer Prozess?
Ich tue den Fingerabdruck markieren und wir fotografieren dann nachher digital fotografieren und das Original, das wird dann separat abgespeichert auf einem speziellen Server, so dass man auch für die Untersuchungsbehörde können jederzeit garantieren, dass man da keine Manipulation in Form von einer Bildbearbeitung betrieben haben.
Und dann kommt das in eine Datenbank und dann vergleicht man das?
Also bei uns ist noch keine Datenbank. Wir schauen mal nachher den Fingerabdruck an. Und mit dem Auftraggeber zusammen wissen wir manchmal schon, dass beschuldigte Personen in einem Fall hat. Und schauen, wenn die erkennungsdienstlich behandelt sind, tun wir die hier lokal in Zürich vergleichen und nach Möglichkeit in Übereinstimmung bringen.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Keller. Das war jetzt ein spannender Prozess gewesen. Und ich bin also froh, dass man etwas gefunden hat auf dem Gutsli-Sack. Mal schauen, ob es wirklich auch weiter dazu beiträgt, den Fall zu klären, den Einbruch in dieser Autowäschanlage. Aber nicht nur Fingerabdrücke, auch DNA, also der genetische Fingerabdruck, wird untersucht. Was hat man nach dort gefunden, am Tatort bei dem Einbruch in die Autowäschanlage? Das klären wir dann in der zweiten Stunde vom Treffpunkt. Vor den Zähnen zeigen wir Ihnen, wie man hier im Forensischen Institut Zürich herausfindet, ob ein Ausweis auch tatsächlich echt ist oder vielleicht doch eine Fälschung. So heisst es bei einer Verkehrskontrolle. Und dann gibt man den Fahr- und den Fahrzeugausweis dem Polizisten in die Finger. Und dann schaut der amig dermassen lang drauf. Also am schönen Foto kann es sehr wahrscheinlich nicht liegen, dass er so lang schaut. Und man fragt sich, was schaut er denn? Was sieht er denn? Das wollen wir jetzt hier wissen im Forensischen Institut Zürich, wo wir zu Gast sind mit dem Treffpunkt. Und zwar vom Rolf Hofer. Er ist von Haus aus Chemiker, Leiter vom Fachbereich Urkundenuntersuchung. Rolf Hofer, auf was achtet denn der Polizist, wenn er so einen Ausweis in den Finger hat?
Also zuerst schaut der Polizist, kenne ich den Ausweis überhaupt? Ist das ein Dokument, das noch gültig ist? Und nachher schaut er zuerst, habe ich überhaupt die Person vor mir? Also er schaut das Gesicht an von der Person. Wenn die Person vor ihm steht, schaut er zum Beispiel Grösse an, die Haarfarbe und so weiter. Und nachher geht er folgendermaßen vor, er schaut, ist das Dokument echt? Das könnte eine Totalfälschung sein. Das heisst, er muss eine solide Ausbildung haben. Wie sieht das Dokument echtermaßen aus? Er geht auf Inhaltssachen, Sicherheitselemente. Ist es Inhaltsfälschung? Ist es eine Bildauswechslung? Und dann könnte es allenfalls sogar eine Blanko-Fälschung sein, wenn die Ausstellungsmodalität nicht dementsprechend erkennt.
Das sind unglaublich viele Punkte, die man wissen muss. Jetzt nur schon rein von dem her, dass wir auch viele Touristen oder Ausländer sowieso in der Schweiz haben. Kann der alle Ausweise kennen von allen Ländern, wenn jetzt zum Beispiel jemand mit einem, ich weiß auch nicht, einem Fahrausweis aus Aserbaidschan daherkommt?
An der Front nicht, nein. Das ist eigentlich uns vorbehalten. Unsere Leute werden geprüft und werden regelmässig geschult auf die neuesten Dokumente. Aber es ist so, grundsätzlich sind die Dokumente ähnlich aufgebaut. Es hat eine ganze Fülle von Sicherheitselementen, die nachher abchecken. Wenn es natürlich exotisch ist, fehlen zum Teil so Sicherheitselemente, also wenn es aus einem Land ist, das nicht so High-Level-Dokumente hat wie zum Beispiel die Schweiz.
Und wenn jetzt der Polizist unsicher ist oder mit schon fast 100%iger Sicherheit kann sagen, das ist eine Fälschung, dann kommt er zu Ihnen da an den Schalter, in das Büro, wo wir jetzt stehen miteinander, an der Zeughausstrasse in Zürich, und legt Ihnen den Ausweis an und sagt, so Rolf, jetzt schau mal, ob der echt ist. Und dann, was machen Sie?
Wir haben verschiedene Sicherheitsstufen. Die erste Stufe Sicherheitselement, das sind solche, die man von bloßem Auge sieht. Aber ganz zuerst machen wir das Gleiche wie der Frontmann. Wir sagen, kennen wir das Dokument? Sind wir auf das Dokument so trainiert, dass wir gar nicht im Grossen Vergleichsmaterial vornehmen müssen? Wenn es exotisch ist, dann haben wir hier jenste Vergleichsdokumente. Das sind echte Dokumente. Wir haben aber auch eine sogenannte lose Blattsammlung. Das sind jenste Informationen, die wir fortlaufend bekommen, bis hin zu Datenbanken, elektronische Informationen. Weil, wenn wir wissen, wie ein echtes Dokument aussieht, ist an sich die Erkennung von einer Fälschung nicht mehr so schwierig. Aber genau dort ist Krux. Also die Leute so schulen, dass sie das alles zusammen kennen.
Also es gibt wirklich Sachen, die man von bloßem Auge sieht. Sie haben jetzt hier einen Ausweis in den Fingern, den Sie erst vermuten oder was Sie schon wissen, dass er gefälscht ist?
Das ist ein Ausweis, den wir vermuten, er sei gefälscht, von dem, der gerade reingekommen ist. Und zwar gehen wir so vor, wir schauen, überhaupt ist er komplett, mit den sämtlichen Seiten durchzählen. Es hat nachher die Ausweisnummer, die reinprägt oder wie in diesem Fall reingelasert ist. Wir schauen, ist die Nummer überall die gleiche, ist sie deckungsgleich. Wir schauen alle Sicherheitselemente, die wir kennen. Das geht von verschiedenen speziellen Hightech-Druckverfahren. Nachher schauen wir zum Beispiel das Wasserzeichen. Wasserzeichen an, wegen des Lichts. Und hier schauen wir nachher die wichtigste Seite, die Datapage, also die Datenseite an. Und da sehen wir schon, dass im Bildbereich irgendwie etwas ein bisschen lausch aussieht. Da müssen wir nachher noch mit anderen Hilfsmitteln dahinter gehen.
Also von bloßem Auge können Sie jetzt nicht sagen, ob er recht ist oder nicht?
In diesem Fall nicht. Wir sehen höchstens im Streiflicht, wenn man das Licht von der Seite einfallen lässt, dass hier im Bild so komische Rümpfchen sind. Also da gibt es einen ersten Verdacht.
Sie haben vorher gesagt, dass man auf jeder Seite die gleiche Nummer sind. Gibt es tatsächlich so Fälscher, die vielleicht nicht ganz so bei der Sache sind und andere Nummern haben auf der Seite?
Ja, also wenn ein Eintrag drin ist, zum Beispiel ein Visum, das man gerne drin haben möchte, oder wie in diesem Fall ein Stempel hier, wo man jetzt gerade den Stempel sieht, wo man lieber will, dass man nicht sieht, dass man in diesem Land ein- oder ausgereist ist, dann ist es naheliegend, von einem echten anderen Pass die gleiche Seitennummer zu nehmen und die auszutauschen. Und dann stimmt natürlich die Nummer nicht mehr.
Aber das ist ziemlich blöd, oder?
Es geht noch, es kommt also doch noch etwas vor. Was aber etwas gemacht wird, da ist, dass man eine Seite total fälscht. Man tut also so eine Seite eigentlich einscannen und neu ausdrucken und die Nummer nachher nachmachen.
Rolf Hofer, wenn man es jetzt nicht von bloßem Auge, sondern nur mit der Vermutung davon ausgeht, dass er gefälscht ist, was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Sie haben gesagt, es gibt noch mehr, um herauszufinden, ob er gefälscht ist oder nicht. Was machen Sie denn für einen Prozess durch?
Also das Erste, was man nachher macht, ist, man geht ans Mikroskop.
Gehen wir das gerade?
Können wir machen, ja.
Mhm. Das sieht aus wie beim Augenoptiker da bei Ihnen.
Also im Mikroskop schauen wir die ganzen Druckverfahren an. Wenn ich jetzt hier bei der Datenseite schaue, zum Beispiel, dann sehe ich, dass hier ein Laserdrucker verwendet worden ist. Und ein Thermosublimationsdruck.
Sublimationsdruck ist?
Ein spezielles Sicherheitsdruckverfahren. Und ich sehe auch, dass hier die Seite auf einer anderen Ebene ist. Das heisst, das Bild ist nicht auf der gleichen Druckebene wie das Papier. Also der erste Verdacht, den ich von blossem Auge hatte, tut sich hier verhärten. Ich gehe nachher auch noch durch und schaue bei sämtlichen Seiten zum Beispiel die Stempel an. Ist es überhaupt eine Stempelfarbe oder ist das allenfalls reingedruckt mit einem zum Beispiel Tintendruckverfahren? Und wenn ich nachher solche Sachen gefunden habe, dann mache ich mir hier eine Notiz und nehme die Notiz mit, dass nachher im Bericht ja nichts vergessen geht.
Und Sie können jetzt sagen, der ist gefälscht? Sind wir jetzt schon so weit, dass Sie sagen, das ist gefälscht?
Noch nicht. Jetzt gehen wir noch in die Dunkelkammer. Dort haben wir weitere Methoden.
Wir arbeiten heute ein bisschen im Dunkeln. Das ist schon das zweite Mal, dass ich in eine Dunkelkammer gehe, nachdem wir Fingerabdrücke gefunden haben. Und jetzt heben Sie das Foto vor das Licht.
Ja, das ist eine ganz starke Lampe, die wir dort im Durchlicht jetzt den Verdacht, den wir hatten, erhärten. Wir sehen hier, dass wir in diesem Bild plötzlich vier Augen haben. Also es sind zwei Bilder übereinander.
Ja, ich sehe es also auch.
Ja, und hier haben wir auch die Möglichkeit, im Streiflicht zu schauen, wieder ganz flach zu schauen, wo man nachher das Wasserzeichen, das man im Durchlicht sieht, auch im Streiflicht schauen kann. Das sollte eigentlich so einen 3D-Eindruck geben.
Jetzt ist es ja so, dass wenn der Polizist den Ausweis bringt, dass er im Normalfall darauf warten muss, bis ihr den Untersuch gemacht habt, weil der den Ausweis gehört, der muss ja dann auch warten. Was machen Sie denn? Sagen Sie jetzt dem Polizist, 100% ist gefälscht, nehmt den Typ fest?
Es ist verschieden. Es gibt Ausweise, die ganz plumpe Fälschungen haben, wie das hier. Das ist ja sehr, für uns jetzt eine sehr plumpe Fälschung. Es gibt nachher noch weitere Apparate, die man braucht, für schwierigere Fälschungen, wie Infrarotlicht, UV-Licht und so weiter. Wenn es eine Fälschung ist wie da, dann können wir nachher den Bericht schreiben. Der Polizist muss aber auf jeden Fall warten, weil wir eine solide Untersuchung machen, dass wir nichts verpassen.
Und mit Billett, Bahnbillett und Geld ist ein ganz ähnliches Verfahren, wie wir jetzt durchgespielt haben, wie mit dem Ausweis.
Geld ist sehr ähnlich aufgebaut. Geld hat einen Haufen Sicherheitselemente, die jeder Mensch selber prüfen kann. Das lohnt sich, eine Banknote vorzunehmen und gegen das Licht zu haben, zum Beispiel. Bei den Billen ist es ein bisschen anders, die sind ein bisschen einfacher aufgebaut. Die haben auch 3-4 Sicherheitselemente drin, die wir auch kennen, die wir auch gleicher Art untersuchen.
Danke vielmals, Herr Hofer, dass wir Ihnen hier ein bisschen über die Schulter schauen durften. Rolf Hofer ist Leiter Fachbereich Urkundenuntersuchung im Forensischen Institut in Zürich. So einfach, wir haben es jetzt gerade gemerkt, ist es also nicht zu bescheissen. Da schauen die Fachleute genau an. Bescheissen kann man auch nicht so gut bei Verkehrsunfällen. Bei Verkehrsunfällen, die gar keine sind. Was da ein Forensiker so alles untersucht und herausfindet, das hören Sie dann nach den Nachrichten auf dem Eis. Das ist der Treffpunkt auf DRS1 und jetzt knallt's. So tönt es jeden Tag mehrmals im Schiesskeller vom Forensischen Institut Zürich, wo Fachleute Waffen beschiessen. Beschiessen, das heisst, um es kurz zusammenzufassen, sie geben mit einer sichergestellten Waffe einen Schuss ab und vergleichen dann das Projektil. Sie sehen so, ob die Waffe im Zusammenhang mit irgendeinem Delikt schon mal gebraucht worden ist. Klingt einfach, ist aber sehr aufwendig. Wie es funktioniert, das sagen wir Ihnen im Treffpunkt zu Gast im Forensischen Institut Zürich. Am Mikrofon ist Ladina Spiess.
I don't.
Fingerabdrücke und Ausweisanalyse. Das sind zwei Stationen, die wir im Treffpunkt aus dem Forensischen Institut Zürich schon besucht haben. Und jetzt steigen wir in den Keller runter, in den Schiesskeller. Und weil das mit unserem Funk live hier im Treffpunkt nicht geht, so tief in den Keller, bin ich letzte Woche schon mal da gewesen und zusammen mit dem Martin Lori, Leiterfachbereich Kriminaltechnik, Schusswaffen und Brand, und mit dem Stefan Graf in den Lift gestiegen, in den Keller runtergefahren, und so hat dann das tönt.
Wir sind jetzt hier in Ihrem Reich im Schiesskeller unten, da werden Waffen beschossen. Was sind denn überhaupt für Waffen, die hier reinkommen, bei Ihnen, die Sie nachher beschiessen müssen?
Das sind verschiedene Waffen, die sichergestellt werden bei Personen, die sie zum Beispiel nicht dabei haben sollten, wie die Waffen, die wir jetzt gerade dabei haben. Da auch. Pistolen, Revolver, aber zum Teil auch Gewehr.
Also das heisst, bei einer Polizeikontrolle, man hat eine Waffe im Handschuhfach oder trägt sie auf sich, dann wird die abgenommen, um zu schauen, ist vielleicht schon geschossen worden, irgendeinem Fall in der ganzen Schweiz?
Wir sind hier in der Zentralstelle für die Schweiz. Das heisst, wir tun alle die Waffen, die eingezogen werden, polizeilich dann nachher mit den offenen Fällen vergleichen und schauen, ist mit der schon mal irgendein Verbrechen begangen worden. Circa 1000 Mal pro Jahr wird der Vergleich durchgeführt.
Und was ist jetzt mit dieser Waffe? Von wem ist die?
Die ist kürzlich von einem Drogenhändler abgenommen worden, bei einer Kontrolle, dann zur Polizei gekommen und jetzt bei uns wird sie überprüft.
Jetzt muss man die Waffe laden?
Ja, korrekt. Da tut man jetzt in die Trommeln rein, so Munition laden, die Richtung 38 Spezial, das ist ca. 9 mm. Jetzt müssen wir aber in den Schiesskeller gehen und zuerst noch Ohrenschutz und Augenschutz anziehen.
Bevor man die Munition rein tut?
Ja, korrekt.
Gut, also dann gehen wir. Das ist eben so ein bisschen wie ein Luftschutzkeller, wo wir jetzt sind. Da hat es eine breite Tür rein in den Schiesskanal. Das ist ein länglicher Raum, ich sage jetzt etwa so von 10, 12 Meter. Vorne hat es eine Wand, die schon ziemlich verschossen ist. Was ist das für Material, Herr Lori?
Eine Art Kunststoff, das kann man recyceln, rausnehmen, wieder zusammenschmelzen und Projektile rausnehmen und wieder neu einbauen.
Und auf der Seite hat es so einen länglichen Kasten auf Metallstützen. Was ist denn das?
Das ist unser Schiesskanal für Probeschüsse, damit die Projektile schön sanft aufgefangen werden. Vorne haben wir Baumwolle. Damit wird das Projektil etwas breiter, dicker und bremst dann mehr. Und innen haben wir normale Schafwolle, unbehandelte in dem Sinn. Also, dann müssten Sie hier Platz nehmen.
Also ich schiesse?
Jawohl.
Gut. Die Waffe wird jetzt geladen. Ich nehme sie.
Schön in die Mitte schiessen.
Mhm. Wow. Wunderbar. Das gibt einen Knall. Jetzt gehen wir schauen, habe ich nicht getroffen? Ich habe nicht getroffen, das darf ja nicht wahr sein. Nein, wo habe ich denn angeschossen? Vielleicht den Herr Graf schiessen lassen, wenn ich es jetzt nicht schaffe. Sollen wir ihm das Zepter übergeben, für da in die Wattenbox hineinschiessen? Ich glaube es, Herr Graf. Gut, der Herr Graf ist dran und schiesst. Zack! Und jetzt gehen wir natürlich schauen, wo das Projektil steckt.
Jetzt können Sie mal selber hier drin ein bisschen wühlen. Und zwar von vorne fängt man an. Mhm. Jetzt geht man hier rüber zum nächsten und schiebt das ein bisschen retour. Jetzt haben Sie hier einen kleinen Schnauz gesehen.
Ja.
Dann die nächste Schicht. Genau.
Meine ich jetzt nur, oder schmeckt es jetzt auch ein bisschen vom Schuss?
Jawohl. Das sind schon, die Nitrosengase.
Auch in der vierten Schicht finde ich noch nichts.
Ja.
Aber wir haben also gesehen, dass der Schuss jetzt wirklich das richtige... Ah, ja, genau.
Kann man von dieser Seite her holen. Er ist noch etwas warm. Könnt ihr ihn auspacken.
Tatsächlich, das ist wirklich noch warm. Jetzt habe ich da einfach so ein Wattebäuschel in der Hand, ein grosses, und spüre, dass da irgendetwas drin ist, das Projektil. Jetzt nehme ich es raus. Voilà. Ja, und genau das Projektil, das ich da vor einer Woche aus dieser Watte rausgeklübelt habe, das Projektil, das liegt jetzt vor uns im Büro von Martin Lori. Jetzt ist einfach die Frage, was passiert damit? Wie kommt er zu weiteren Erkenntnis? Ist die Waffe vielleicht schon mal gebraucht worden im Zusammenhang mit einem Delikt, das gar noch nicht geklärt ist? Das Ergebnis gibt es in ein paar Minuten.
Al amanecer, mi luna mimada, tu enseñado a renacer. De madruga que espera el alba, tú vas a llegar decidido y hasta no puedo escapar ya no más. Y en la luz de tu mirada vive el milagro que soñé, se ha convertido en mi esperanza, me has enseñado a renacer. Eres el que abre mis puertas con la fuerza de mi voz. A la que tu corazón, hay un mar en tu ser que baña mi vida y vida es. Eres el alma del sol que abre mis puertas con la fuerza de mi voz. A la que tu corazón, hay un mar en tu ser que baña mi vida y vida.
Mit meinen Schiesskünsten ist es nicht weit her. Das habe ich vor einer Woche bewiesen, als ich im Schiesskeller war mit dem Stefan Graf und dem Martin Lorid am Forensischen Institut Zürich. Getroffen habe ich nicht beim Beschiessen von einer Waffe. Darum hat dann der Stefan Graf das für mich übernommen und hat geschossen. Aber das Projektil, das habe ich gefunden in diesen Watt. Berge inne von dem Schiesskanal. Ich bin jetzt mit Martin Lori in seinem Büro und das Projektil ist da bei uns. Martin Lori, Sie sind vom Leiterfachbereich Kriminaltechnik, Schusswaffen und Brände. Und das Beschiessen von so einer Waffe, eben zum Schauen, ob die schon mal irgendwo gebraucht worden ist im Zusammenhang mit einem Delikt, ist das eine, also die Station im Schiesskeller, und das, was nachher in Ihrem Büro passiert, das andere. Was machen Sie jetzt mit dem Projektil, das ich dort zur Watten ausgefischt habe?
Das wird da in dem modernsten Scanner, den wir haben, wird das eingescannt. Das sind die feinsten Spuren an der Oberfläche von dem Projektil, wo eine Art Fingerabdruck sind von der Waffe selber. Wird das aufgenommen mit Streiflicht und dann nachher automatisch verglichen mit allen offenen Fällen, die wir bereits auch schon eingelesen haben.
Und das haben Sie bereits schon gemacht, also das Projektil ist schon gescannt worden, weil das geht ein Moment. Jetzt ist es gerade auch noch dran, da geht ein Kreischen, das sieht aus, als wäre noch etwas am Arbeiten. Was haben Sie jetzt für eine Erkenntnis gewonnen von dem Bild, das mir jetzt sozusagen nichts sagt?
Also da sehen Sie, auf dem Bildschirm sehen Sie jetzt da in höchster Auflösung quasi die Oberfläche von dem Projektil. Und die schrägen Spuren sind vom Lauf, vom Felder und Zeug von dem Revolver, vom Lauf. Und die kommen eben in die Datenbank rein nachher. Die müssen wir dann bezeichnen. Das geht jetzt rund etwa 5 oder 10 Minuten, bis das eingelesen ist.
Und dann tut die Datenbank quasi etwas rausspeuzen, wenn es irgendwo ähnliche oder identische Spuren hat, also von einem anderen Projektil?
Identisch sind es leider nie und die Projektile sind auch immer ein bisschen demoliert natürlich, oder? Und von dem her ist natürlich die Datenbank die produzierte Hitlisten und zeigt, was am ähnlichsten ist und was am wenigsten ähnlichsten ist von denen. Und jetzt in diesem Kaliber haben wir rund 400 Projektile drin von 400 Waffen. Und dann schauen wir die Besten nachher an. Also die, die auf der Hitliste am obersten sind, schauen wir nachher auf dem Bildschirm an, ob die Spuren passen.
Also verstehe ich Sie richtig, hundertprozentig sicher kann man gleich nicht sein, schlussendlich. Ob denn das tatsächlich das gleiche Projektil ist oder aus der gleichen Waffe geschossen worden ist?
Doch, das kann man dann schon. Aber dazu braucht es halt dann noch einen Experten, der das beurteilt. Also die Maschine, die macht wie eine Evaluation, also Vorselektion. Die tut ein bisschen zeigen, welche gut könnten stimmen. Und anschließend muss man das eben optisch als Experten anschauen und finden, mal die Spuren sind genügend in Übereinstimmung. Da gibt es auch bestimmte Kriterien dazu, um können zu sagen, dass das tatsächlich aus dieser bestimmten Waffe kommt oder eben nicht.
Und kommen wir noch zur Trefferquote, also nicht die Trefferquote im Schiesskeller, sondern die im Computer. Wie sieht es da aus?
Ja, circa kann man sagen, etwa 1%. Also wenn man jetzt eine Waffe entgegennimmt, die sichergestellt worden ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit etwa 1%, dass tatsächlich mit dieser Waffe schon mal etwas irgendwo nicht mehr gemacht worden ist.
Lohnt sich die ganze Arbeit und der Aufwand für 1%?
Ja, selbstverständlich. Das geht bei Schusswaffen nämlich um Tötungsdelikt und Ähnliches, um sehr schwere Delikte. Und wir wollen ja nicht, dass die Personen da irgendwo in der Gegend rumschiessen, unerkannt. Also, das machen wir natürlich auch für die Bevölkerung, für die Sicherheit.
Das ist ein Teil von Ihrer Arbeit. Ein anderer Teil von Ihrer Arbeit ist, Sie tönt quasi den Tathergang rekonstruieren. Also Sie schauen, wie an einem Tatort geschossen worden ist, von welcher Position aus, von welchem Winkel. Wie funktioniert das, Herr Lori?
Also da muss ich sagen, das ist natürlich ein riesiges Teamwork von verschiedensten Leuten, die da mitarbeiten. Am Tatort müssen sehr versierte Leute da sein, das ist eigentlich die Hauptsache. Also wenn man die Spuren am Tatort findet, die entsprechenden Spuren, dann hat man die Ausgangslage, dass man überhaupt irgendwas sagen kann. Für das gibt es Spezialisten, aber wir sind natürlich auch Spezialisten. Da kommen natürlich auch noch die sogenannten Mikrospuren und die Blutspuren, die Rechtsmediziner ins Spiel. Und wir von der Ballistik, wir machen dann die dreidimensionale Rekonstruktion von diesen verschiedenen Schüssen. Also wo ist der gestanden, der geschossen hat? Wo ist das Opfer gestanden? Wo sind die Schüsse nachher in welcher Reihenfolge durch? Aus welcher Waffe? Wer hat geschossen? Also das sind alles die Fragen bezüglich Ablauf, die wir versuchen nachher zu beantworten und darzustellen.
Also Sie können das aufgrund von dem, wie ein Projektil in der Wand steckt, ob es ein bisschen schräg dahergekommen ist oder ob es gerade in der Wand steckt, natürlich auch Blutspritzer vom Opfer, nehme ich jetzt einmal an, werden genau angeschaut.
Ja, also das ist sehr entscheidend. Mittlerweile ist das eigentlich einer der wesentlichen Punkte, die man mit berücksichtigt, sind die verschiedenen Blutspuren, die entstehen. Aber eben auch die anderen, wie Sie vorher erwähnt haben, die geometrischen Sachen, selbstverständlich auch.
Danke vielmals, Martin Lori, Leiterfachbereich Kriminaltechnik, Schusswaffen und Brände. Und da am Computer läuft es also noch weiter. Der Vergleich, der geht jetzt noch vor sich. Wir sind ja bei einem Einbruchtatort mit dabei gewesen vor ein paar Wochen. In der ersten Stunde haben wir schon eine Reportage gehört von dort. Dort haben die Täter den Tresor mitgenommen. Der war dummerweise leer gewesen. Also dummerweise für die Täter, gut für den Geschädigten. Man hat an dem Tatort auch nach genetischem Material gesucht. Und was man gefunden hat, das gehen wir fragen ins DNA-Labor in ein paar Minuten.
Yeah.
Forensik, das ist so ein Schweizer Gebiet. Wir sind hier beim Forensischen Institut Zürich zu Besuch und wir rennen von einem Büro zum anderen und erfahren immer wieder einen ganzen Haufen. In der ersten Stunde von unserem Treffpunkt sind wir ja schon an einem Tatort gewesen. Nur zur Erinnerung, es ist eine Autowäscheanlage im Kanton Zürich, ein Einbruch. Weggekommen ist ein bisschen Bargeld und ein schwerer Tresorraum, ein leerer Tresor, der in einem Büroräumchen gestanden ist. Der Spezialist von der Spurensicherung hat den Tatort genauestens untersucht und unsere Reporterin Martina Schneider war mit dabei. Ein bisschen wie im Film tönt es jetzt, wenn ich verrate, dass es hier um DNA-Spuren gegangen ist.
Die Täter haben offenbar noch eine Kiste für genommen in diesem Büroräumchen mit dem Tresor, wo eine Schleifmaschine drin war. Was haben sie echt wollen mit dieser Schleifmaschine? Wir wissen es nicht. Der Fabian Kern, der Kriminaltechniker, sagt, vielleicht haben sie gemeint, sie haben den Trennscheiben gefunden und probiert, damit den Tresor aufzufräsen. Jedenfalls haben sie das Kabel von dieser Maschine eingesteckt. Und das ist der Punkt, der für den Fabian Kern interessant ist.
Die Täterschaft hat ja geschafft, die Täterschaft hat geschwitzt, die Täterschaft hat vielleicht einen Schweißtropfen verloren, nasse Hände oder Händchen gehabt, was man ja noch nicht wissen, hat der Täter Händchen angehabt oder nicht. Aber es ist gut möglich, dass an diesem Stecker mögliche DNA-Spuren haften geblieben sind. Und ich weiss vom Geschädigten, dass die Maschine relativ selten gebraucht wird und dass durch das die Wahrscheinlichkeit für ein Profil zu erstellen ab so einem Gegenstand grösser ist als zum Beispiel aber eine Kassenschublade. Ich habe einen Mundschutz an, dass ich nicht meine eigene DNA-Datum verteile, weil nur schon beim Schnaufen tut man Schweißtröpfchen, Tröpfchen von Nasenschleim ausscheiden, wo mein Profil enthalten. Und wir wollen ja möglichst ein reines Profil, dass wir auch können sagen, es ist der und der Täter gewesen.
Aha, jetzt gibt es noch ein zweites Paar Händchen drüber. Kann ich jetzt überhaupt mit meinem Mikrofon da in diesen Bereich kommen? Eigentlich nicht.
Also die Distanz, sage ich jetzt mal, ist noch nicht gefährlich. Ich tue sie dann rechtzeitig darauf hinweisen, auch vielleicht nicht zu reden und mich im Moment arbeiten zu lassen. Ich lege jetzt ein paar neue Händchen an, saubere Händchen, und mache mich an die DNA-Spurensicherung ab dem Stecker. Das ist ein Wattestab, ein Wattestäbchen, ein Tupfer, wo wir befürchten mit zweifach destilliertem Wasser und die möglichen DNA-Spuren ab dem Spurenträger ablösen. Ich tue jetzt den Stecker mit dem feuchten Wattestäbchen abreiben, in der Hoffnung, dass ich da Hautpartikel von dieser Täterschaft drauf finde, die dann an diesem Wattestäbchen hängen bleiben, wo man auswerten kann zu einem DNA-Profil. Ich tue den Stecker dort bearbeiten,
wo die Wahrscheinlichkeit am grössten ist, dass ein Täterschaft berührt hat. Und wir wissen alle zusammen, wie wir einen Stecker in die Hand nehmen, um ihn ausstecken.
Jetzt hat es also ein Plastikröhrchen drumherum gegeben, um das Wattestäbchen vorne. Und jetzt kommt das noch in eine Kartonschachtel und die wird dann sofort angeschrieben. Jetzt kommt dann noch ein roter Kleber drauf, auf die Öffnung. Das ist jetzt wie versiegelt.
Das ist ein Siegel, wo ich die Kartonschachtel zumache, das Schächtel zumache, wo der Wattetupfer drin ist, den wir vorher ab dem Stecker genommen haben. Und zwar geht es darum, dass man sagen kann, der ist nie mehr geöffnet worden, es ist nichts verändert worden an dem Wattetupfer, sondern es ist garantiert das, was wir am Tatort sichergestellt haben.
Der Kriminaltechniker Fabian Kerner hat uns mitgenommen an einen Tatort und wir sind jetzt am Forensischen Institut Zürich und wollen natürlich wissen, was mit dem Wattestäbli passiert ist. Und für das brauchen wir Sabine Hess, forensische Wissenschaftlerin. Sie ist Leiterin von eben dem Fachbereich, wo sich um DNA-Spuren kümmert. Sie ist also nicht das DNA-Labor, das ist in der Rechtsmedizin, sondern ja, was sie macht, das erklärt sie uns gerade. Grüezi, Frau Hess. Das Wattestäbli von dem Tatort, was ist jetzt mit dem passiert?
Ja, das Wattestäbli ist jetzt bei uns eingegangen. Wir berühren das natürlich nicht mehr. Berühren. Wir wollen ja auch nicht, dass irgendwie Fremd-DNA noch draufkommt. Mhm. Und haben jetzt hier eine Nummer dem gegeben. Eine Prozesskontrollnummer heisst das. Das ist, dass man es immer zurückverfolgen kann, wieder zum Kanton, wo es herkommt. Wichtig ist vielleicht noch zu wissen, dass man das einschicken für die Auswertung. Mhm. Und das kommt dann nachher in eine Datenbank.
Sie haben jetzt das bereits schon gemacht, also der Prozess ist schon zurück, ein paar Tage zurück. Haben Sie etwas gefunden?
Also im Moment ist es noch zur Auswertung, also wir haben noch kein Resultat. Wichtig ist noch vielleicht zu wissen, dass wir eigentlich den persönlichkeitsneutralen Teil auswerten. Also das heisst, man kann hier nicht rausziehen, ob jemand krank ist oder ob jemand blaue Augen hat oder blonde Haare hat, sondern einfach das, was keinen Rückschluss eigentlich gibt, auf Person. Und es sind auch klar Personendaten getrennt von den DNA-Analyseresultaten.
Also Sie kennen den Namen nicht, das ist immer anonymisiert, wenn Sie etwas in den Finger haben?
Also wir kennen den Namen und die die Auswertung machen, die kennen dann nachher die Informationen zum DNA-Profil. Aber wir haben nie das Resultat vom DNA-Profil mit dem Namen.
Sie haben Händchen an, Sie haben auch wieder so ein Mäntel an, wie wir vorher schon bei den Fingerabdrücken müssen anlegen. Das ist Pflicht. Also, Sie können nicht einfach jetzt mit bloßen Händen, so sind ja eben Ihre DNA-Spuren dran.
Genau, das ist sehr wichtig und wir werden es dann nachher sehen. Wir haben natürlich nicht nur Wattestäbli zum Auswerten, sondern es geht natürlich auch zum Teil bei uns um Kontaktspuren, um können gewisse Datenabläufe zu rekonstruieren. Und ich habe jetzt hier gerade einen Fall hier bei uns vom letzten Wochenende, eine Messerstecherei, wo einem Mann ist ins Bein gestochen wurde. Und hier werden wir jetzt schauen, ob wir irgendwie Hautschuppen vom mutmasslichen Täter sichern mit einer speziellen Methode.
Also können wir das gerade machen oder geht das zu lang?
Ja, das könnten wir gerade machen. Ich bitte Sie hier jetzt gerade noch einen Mundschutz anzulegen.
Ein Mundschutz, super. Beim Radio ein Mundschutz. Also.
Das ist natürlich Pflicht bei uns, weil wir sollten ja hier nicht noch irgendwie Spuren selber legen.
Genau. Wie ist das eigentlich? Und tönt's gut? He? Ja, es tönt gleich. Wie ist das, wenn Sie jetzt herausfinden, dass vom Kollegen Y Spuren dran sind? Gibt es da Buß oder wie läuft das?
Also das Radio ist natürlich bei uns nicht erfasst. Da könnte man noch darüber reden, ob man das erweitern will. Aber von uns sind alle, die hier mit diesen Spuren arbeiten, sind in einer speziellen Datenbank. Und die Spuren, die ausgewertet werden, laufen auch gegen unsere Profile. Das kommt dann nicht in die Schweizerische Datenbank.
Das ist noch gut zu wissen. Also Sie haben jetzt da das Kleidungsstück von dieser Messerstecherei. Das ist eine Jeans, eine Hose. Und Sabine Hess legt jetzt das da in dem kleinen, ich muss wirklich sagen, sehr kleinen Räumchen, was sie arbeitet, aus auf so einer Glasplatte. Und man sieht eindeutig da den Blutfleck und man sieht auch, wo gestochen worden ist.
Genau, also man sieht jetzt hier die Einstichstelle und das Blut drumherum. Da könnte man jetzt mit der Lichtquelle, wie ihr das vorher schon gesehen habt, könnte man jetzt im UV-Licht bei ungefähr 415 Nanometer kann man es beleuchten und das gibt nachher ein spezielles Licht. Jetzt kann ich mir hier noch Brille geben, Das ist also wirklich wie im CSI.
Also wirklich. Ja, jetzt kommen wir dem sehr nahe. Jetzt gebe ich das Mikrofon geschwind Martina Schneider und lege die, wow, tolle Brille an, rot. Gut. Und jetzt wird jetzt eben das Licht eingeschaltet. Jetzt geht die Tür zu und es ist schon wieder dunkel, zum dritten Mal in dieser Sendung. Stehen wir in einer Dunkelkammer. Jetzt, Frau Hess, wenn ich Ihnen das Mikrofon anhebe, dann ist das eher ein Zufallstreffer, wenn ich Sie dann bereiche. Ich sehe Sie nämlich nicht.
Ja, also wir sind jetzt hier am Suchen. Da sieht man jetzt auch schon das Licht. Mhm. Und sieht jetzt hier ganz schön eigentlich die Blutspur. Nachher ins UV-Licht rein, wenn man so herumleuchten kann. Und die verschiedenen Wellenlängen.
Das wird jetzt aber nicht irgendwie gespeichert oder aufgenommen, was Sie da machen. Das ist jetzt einfach für Sie, um das anzuschauen.
Genau. Da geht es jetzt eigentlich mal darum, können verschiedenste Kontraste sehen. Mhm. Also Spuren, die man von bloßem Auge nicht sieht und mit einer speziellen Beleuchtung dann kann sichtbar machen. Und das tut man dann auch gerne gerade direkt dokumentieren und nach Möglichkeit vielleicht auch noch ein Foto machen, dass man jederzeit eigentlich unsere Befunde vom Labor irgendwo festgeschrieben hat und kann nachvollziehen.
Und die Daten und das, was Sie da erfassen, das geht dann eben auf die Datenbank?
Also auf die Datenbank, da geht eigentlich nur nachher das Profil vom DNA-Resultat. Das sind Fallinformationen, die wir dann nachher brauchen, um zum Beispiel in einem Gutachten oder in einem Bericht zu erfassen für die Staatsanwaltschaft. Jetzt im nächsten Schritt werden wir hier probieren, gewisse Hautzellen zu sichern. Weil hier ist ja jetzt der Mann ist ins Bein hineingestochen worden. Man sieht es aufgrund von dieser Beschädigung in den Jeans und im Blut. Und wenn man sich vorstellt, dass der dem ins Bein sticht, muss man sich vorstellen, dass dann natürlich der Täter ihn berühren mit der Hand.
Klar, ja.
Und so könnte man natürlich jetzt irgendwelche Hautschüppli finden vom mutmaßlichen Täter. Und an denen sind wir interessiert.
Also nebst dem Blut und allem Dreck, die Jeans ist nicht mehr wirklich sauber, könnten Sie jetzt tatsächlich Hautspuren oder Schuppen finden?
Genau. Also das Blut interessiert uns ja im ersten Fall nicht, weil das ist unbestritten eigentlich, dass das vom Opfer ist. Und darum haben wir jetzt die spezielle Methode, die haben wir angewendet, vor allem für Textilien, weil sie können kleben. Und dann versuchen wir hier genau an dieser Einstichstelle eigentlich verschiedenste Partikel aufzunehmen. Wir sehen es natürlich nicht, das ist immer auch ein bisschen auch aufgrund von der Erfahrung. Wir tun die hier aufnehmen.
Also, muss ich vielleicht noch erklären, Sabine Hess hat jetzt so ein Kleberli weggenommen da aus so einer Box und hat das Kleberli immer wieder über die Einstichstelle von dieser Jeans gedruckt und ich sehe jetzt gar nichts auf dem Kleberli. Sehen Sie jetzt schon etwas, was
das
wichtig ist?
Das ist natürlich schwierig mit den DNA-Zellen, oder, dass man die von bloßem Auge nicht sieht. Darum nehmen wir die auf, die uns verpacken und die das nachher für die Untersuchung, für die DNA-Analyse in einem Labor weiterleiten an das Institut für Rechtsmedizin. Also, da würden wir jetzt das verpacken.
Das geht in so eine kleine Pipette rein, so in ein Röhrli. Und dann tut jetzt der Kleber zusammenrücken. Genau.
Und die kommt das hier rein.
Und jetzt ist ja klar, warum dass Sie immer mit Händchen anlegen.
Genau. Und dann ist das parat, wird auch wieder beschriftet und weitergegeben. Aber hier kann es natürlich jetzt auch interessant sein, zum Beispiel auf Faserspuren, dass es irgendeinen Kontakt gegeben hat. Also nicht nur DNA-Spuren, weil gerade bei Gewaltdelikt oder Tötungsdelikt sind häufig Täter im Umfeld des Opfers suchen. Gerade in der Schweiz ist das so. Und die sagen natürlich zum Teil DNA-Spuren nichts aus. Also wenn jetzt zum Beispiel der Mann seine Frau umbringt, dann bringt DNA vom Mann natürlich nichts. Und darum sind die Faserspuren wichtig. Wie jetzt zum Beispiel in dem Fall, wo wir anhand von Fasern einen Stichfall rekonstruieren in einem Tötungsdelikt, der vor etwa 5 Jahren passiert ist.
Einen spannenden Arbeitsplatz hat sie, Sabine Hess. Und vom kleinsten Detail von der DNA gehen wir jetzt zu gröberem Gerät, zu einem Auto. Jetzt kann ich da den Mundschutz, jetzt kann ich den Mundschutz wieder wegnehmen. Wir gehen zu dem Auto. Da im Forensischen Institut Zürich gibt es auch eine Verkehrsunfallanalyse. Dort schauen wir vorbei. In wenigen Minuten im Treffpunkt.
There's a calm surrender to the rush of day. When the heat of a rolling wave can't be turned away, an enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer
Sie hören DRS1, das ist der Dienstagmorgen mit dem Treffpunkt. Für die Männer und die Frauen im Forensischen Institut Zürich ist es Alltag, aber ich kann Ihnen sagen, wir entdecken in jedem Büro wieder etwas Neues und vor allem etwas Spannendes. Auch im Büro von Jörg Arnold, er ist Physiker und Leiter Fachbereich Unfalluntersuchungen. Verkehrsunfall, Herr Arnold, wenn es tätscht auf der Straße, dann steigen die beiden ein bisschen mit langen Gesichtern zum Auto aus, wenn sie nicht verletzt sind, und klären es entweder selber miteinander oder sie rufen der Polizei. Die Polizei kommt, schaut sich die ganze Sachlage an, macht das Protokoll, nehme ich jetzt mal an. Wann kommen denn Sie ins Spiel, Herr Arnold?
Und da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, wenn wir ins Spiel kommen. Das kann schon bei einem Blechschaden der Fall sein. Ein bisschen mehr hört man von uns, wenn es dann sehr grosse Unfälle gewesen sind. Da werden wir ab Beginn schon auf den Unfallplatz gerufen. Aber bei diesen alltäglichen Unfällen, wo man in der Zeitung nie etwas liest davon, da ist es eigentlich häufig dann der Polizist, der eben zu uns kommt, direkt.
Wir haben einen konkreten Fall entdeckt. Jemand, der mit dem Auto auf einer Baustelle war, ist es, glaube ich, und nachher gesagt hat, es sei ein Lastwagen an ihm vorbeigeschrammt und habe ihm die ganze Seite kaputt gemacht. Er hat dann das gemulden, in der Hoffnung, dass das die Versicherung übernimmt, und dann habt ihr aber eure Zweifel gehabt. Wie sind ihr in diesem speziellen Fall vorgegangen? Was ist da dahinter gesteckt?
Also das ist jetzt genau so ein typischer Fall, wo dann ein Geschädigter, im ersten Moment geht man von einem Geschädigten aus, auf einen Polizeiposten kommt, irgendwo in der Nähe, und dann seine Anzeige machen. Und der hat das so erzählt, wie sie es jetzt in der Einleitung beschrieben haben. Und der Polizist ist in das Auto anschauen, der hat das Auto mitgebracht und hat dann das Gefühl gehabt, das sieht komisch aus. Die ganze Seite verkratzt, von zuhinterst bis vorderst, alles schön gleichmäßig auf der ganzen Länge. Und das ist so ein typisches Spurenbild, das man dann nachfragt. Und so nach dem Motto, sind Sie sicher?
Was haben Sie für eine Vermutung gehabt, als Sie denn das Auto gesehen haben?
Von den Schäden am Auto hat man müssen sagen, das ist ein typisches Schadenbild, wenn man eine Leitplanke streift. Das erklärt auch, warum man auf der ganzen Seite die Schäden hat. Weil bis sie reagieren in so einem Fall, vor allem wenn sie mit einer gewissen Geschwindigkeit unterwegs sind, da ist die ganze Seite vom Auto verkratzt. Und das gibt dann eben auch typische, ganz grob verlaufende Krätze.
Und das haben Sie dann so entdeckt. Wie haben Sie dann aber nachweisen, dass es tatsächlich eine Leitplanke war und eben nicht der Lastwagen? Es ist ja da schlussendlich um Versicherungsbetrug gegangen.
Also wir sind eigentlich erst dann später beizogen worden. Der Polizist hat seinen Rapport geschrieben, hat dann auch geschrieben, er glaube das eigentlich nicht. Und die Staatsanwaltschaft hat uns dann einen Auftrag gegeben, die Mikrospuren, die man an diesem Fahrzeug gesichert hat, mit Klebebändern, wie das üblich ist in der Schweiz, zu untersuchen. Und die Frage ist dann, finden wir vom fremden Auto etwas, finden wir nichts oder finden wir Sachen, die dann zum Beispiel zu einer Mauer würden passen oder zu einer Leitplanke.
Und da war dann klar, relativ gleich klar, dass es eine Leitplanke war?
Also von den Fotos her ist es für uns eigentlich auch relativ schnell klar gewesen, dass das etwas Festes war, etwas Massives und dass das Auto in Bewegung war. Jetzt haben sie aber natürlich in diesen Schadenzonen beschädigten Lack, Strassenschmutz, da hat es Sachen drin, da ist nicht von Anfang an klar, dass das nicht von diesem Fahrzeug ist. Und dann geht es mit dem Mikroskop los und wenn wir dann entsprechende Spuren aus dem Klebeband rausisoliert haben, gehen wir auch mit denen ins Labor. Weil es kann gleich aussehen und es kann doch nicht gleich sein.
Also der hat jetzt das Gefühl, er könne da locker einen Versicherungsbetrug machen und hat aber nicht mit euch gerechnet, oder? Also der ist sich gar nicht bewusst gewesen, dass so viele Anstrengungen unternommen werden, um etwas aufzudecken.
Es war nicht nur die Polizei, die misstrauisch wurde. Auch seine Versicherung hat natürlich einen Schadenexperten geschickt, weil der Schaden einen gewissen Rahmen überstiegen hat. Also den kann man nicht einfach anmelden und der wird einfach bezahlt, sondern dann geht ein Schadenexperte vorbei, der in seinem in seiner täglichen Arbeit auch Dutzende, Hunderte von Unfällen sieht. Und der hat genau das Gleiche gesagt. Das sieht nicht nach einem Auto aus, das ist typisch Leitplanke.
Das ist jetzt der Fall von der Leitplanke. Sie haben aber vorher gesagt, man schaut auch, hat es Lack von einem anderen Auto und da haben sie eine Lackdatei im Forensischen Institut. Eine Lackdatei, da wäre jede Besitzerin von einem Nagelstudio bleich werden vor Neid. Wie viele verschiedene Lackarten gibt es denn? Können Sie uns da gerade mal ein bisschen reinnehmen, das Thema?
Die Datenbank die ist entstanden durch die Zusammenarbeit von etwa 2 Dutzend europäischen forensischen Instituten. Die umfasst in der Zwischenzeit über 60'000 Lack. Und wenn man weiss, dass so ein Lack 3 bis 4 Schichten enthält, dann haben wir da weit über 100'000 Spektren drin.
100'000 verschiedene? Also die ein bisschen glänzt und die ein bisschen grünlich und weniger grünlich ist?
Ja, da haben sie all die Farben, die man halt sieht an dem Auto. Dann sind es aber auch die Schichten, die man nicht sieht. Grundierung und alles, was unten dran noch auf einem Auto drauf ist. Und wenn Sie die Zahlen zwischendurch lesen in der Zeitung, wie viele Autos im Tag hergestellt werden weltweit, das ist auf der einen Seite für uns gut, dass wir so gutes Material haben, auf der anderen Seite sind das natürlich Massenprodukte. Also man muss dort auch bei der Wertung relativ vorsichtig sein, wie weit das man gehen kann.
Jörg Arnold, vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Wie viel von Ihrer Arbeitszeit sind Sie im Büro und wie viel sind Sie draußen und schauen das Auto an?
Wir haben jede 4. Woche Picke und im Rahmen des Picke ist es relativ häufig, dass man ausrückt und dann an dem Auto oder auf dem Unfallplatz Spurensicherung macht. Und in den übrigen 3 Wochen des Monats probiere ich die Fälle, die dann reingekommen sind, zu erledigen. Also es ist vielleicht 20%, wo man wirklich draußen ist, in den Fällen arbeitet und der Rest ist Büroarbeit. Und dort ist es immer schön, wenn man an den Fällen arbeiten kann. Das ist der spannende Teil.
Und auch da ist wieder die Spürnase gefragt. Danke vielmals Jörg Arnold, Leiterfachbereich Unfalluntersuchungen. So viele Eindrücke, so viele Methoden, die zur Aufklärung von einem Verbrechen, von einem Versicherungsbetrug, von einem Delikt können helfen. Wie entwickelt sich Forensik? Wie viel hat es geholfen jetzt auch in den letzten Jahren und wo hat es vielleicht auch Stolpersteine gegeben in dieser Entwicklung? Über das reden wir zum Schluss bei unserem Besuch am Forensischen Institut Zürich.
Passe-t-il dans ma tête pour te dire ça, pour t'avouer sa trompette, ces choses-là, pour t'avouer sans problème. Je vis par toi pour te dire que je t'aime et même au-delà. C'est peut-être que ma tête, je ne l'entends pas. S'enflamme déjà.
que je t'aime. Pour la bonne foi, c'est peut-être que je t'aime. Que je t'aime, toi.
Das ist der Treffpunkt auf DRS1 Forensik. Auch heute Nachmittag im Wissen aktuell ziehen wir das Thema noch ein bisschen weiter. Am 20 vor 3 hören Sie auf DRS1, wie man einem Täter auch auf die Spur kommen kann, sogar dann, wenn er versucht, die Stimme zu verstellen. Wir reden mit einem forensischen Phonetiker im Wissen aktuell am 20 vor 3 heute Nachmittag auf DRS1. Aber jetzt sind wir ja immer noch im Forensischen Institut Zürich zu Gast. Und bei mir ist der Dr. Kurt Zollinger. Er ist Chemiker und stellvertretender Geschäftsleiter hier vom Institut. Herr Zollinger, wir haben so viele Sachen gesehen jetzt in diesen 2 Stunden da und ich muss sagen, ich bin total fasziniert. Ich bringe schier den Kiefer nicht mehr zu vor lauter Staunen. Die Entwicklung, die die Forensik in den letzten Jahren gemacht hat, können Sie sagen, das hat wirklich maßgebend zum Aufklären von Verbrechen beigetragen?
Also wir haben heute sicher ganz viel mehr Möglichkeiten, als wir noch vielleicht vor 20 Jahren hatten, zum Verbrechen aufklären. Ob es da wesentlich dazu beigetragen hat, ist für uns natürlich schwierig zu sagen. Wir sehen in den letzten Jahren eine abnehmende Tendenz, vor allem von schweren Verbrechen in der Schweiz. Also da ist sicher eine Entwicklung im Gang und hoffentlich haben wir die auch ein bisschen beeinflusst, natürlich.
Und auf was führen Sie denn das zurück, dass das jetzt bei schweren Verbrechen zurückgegangen ist?
Ja, das ist schwierig zu sagen, natürlich, für uns. Wir beobachten das ja auch nur, wie Gesellschaft auch. Es stehen wahrscheinlich gesellschaftliche Entwicklungen dahinter, oder? Es hat weniger junge Leute, es hat mehr Ältere, die vielleicht weniger Verbrechen begehen. Auch ist die wirtschaftliche Entwicklung natürlich gut verlaufen, oder? Also, die Tendenz, vielleicht kriminell zu werden, ist heute durch das vielleicht kleiner geworden.
Sehen Sie auch eine Veränderung oder eine Entwicklung bei den Tätern, wie die ein Delikt begehen?
Ja, das ist für uns nicht feststellbar, oder? Also, da müssen wir wahrscheinlich auch wieder einen Forensiker fragen, aber einen anderen, oder? Nämlich einen von der Psychiatrie oder von der Soziologie, oder? Der diese Sachen beobachtet. Wir sind da schon mehr auf der technischen Seite.
Trotz aller technischen Fortschritte, die man auch gemacht hat, und wir sind wieder bei diesem CSI, bei diesen Krimiserien, wo man ein bisschen relativieren muss, so geht es nicht zu und her, aber es ist viel Technik drin im Ganzen, in dieser ganzen Arbeit. Es braucht schlussendlich den Mensch dahinter, es geht nicht ohne.
Das ist selbstverständlich, oder? Und das ist wahrscheinlich auch einer von unseren Erfolgsfaktoren, dass die Leute bei uns sehr lang tätig sind und gern tätig sind, weil die Erfahrung ist natürlich ganz ein wichtiger Bestandteil, oder? Und wir gehen davon aus, dass es etwa 5 Jahre braucht, bis jemand wirklich einmal alles kennt und dann wirklich als Experte tätig sein kann. Zudem haben wir eine Mischung aus Polizisten und Fachleuten und das hat sich sehr bewährt. Oder in dem einerseits kommt das polizeiliche Wissen rein von diesen Leuten, die Erfahrung von der Strasse, die sie gesammelt hat, und auf der anderen Seite die Leute von der Universität oder von der Fachhochschule, die dann das nötige technische Wissen mitbringen.
Das Emotionale hinter dem Ganzen, also wenn Leute auch an einen Tatort mühen, rekonstruieren, wie etwas gegangen ist, das könnte man vorstellen, geht einem schon auch noch ans Herz. Wie geht ihr mit dem um?
Das kann natürlich durchaus belastend sein. Vor allem Fälle mit Kindern haben wir immer festgestellt, dass die uns sehr belastet. Aber da gibt es heute auch professionelle Fachleute, auch in den eigenen Diensten, sprich in der Stadtpolizei oder der Kantonspolizei, die da Unterstützung gewähren können. Und eine sogenannte Nachbearbeitung dann machen von so Fällen.
Ich danke Ihnen ganz herzlich. Kurt Zollinger war das, stellvertretender Geschäftsleiter vom Forensischen Institut Zürich, bei uns immer mit dabei gewesen und begleitet hat Peter Pfefferli. Er ist der Geschäftsleiter da im Forensischen Institut. Danke, dass wir reinschauen durften und so mindestens einen kleinen Eindruck bekommen haben von CSI Zürich.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.